Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag, es ist Montag, der 14. Juni 2010. Willkommen zum Rabe Info. Die heutigen Themen: Kinder aus dem Selbstbedienungsladen, Haiti braucht ein neues Adoptionsgesetz. Und zwischen Hoffnungsträger und Instrument für Korruption und Machtspiele, Fußball in Afrika. Amikis Lucia Vasella.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten mit Cheyenne Mackay.
In Bern wird kein Entfernungsartikel eingeführt. Die Stimmberechtigten der Stadt Bern haben die Initiative «Keine gewalttätigen Demonstranten» mit 50,7% abgelehnt. Mehrere Parteien wie die Junge Alternative, die Grüne Partei Bern, Demokratische Alternative, GPPDA und die Grüne Freie Liste zeigen sich sehr erfreut über das Resultat. Mit diesem Entscheid sei in diesem Jahr der zweite wichtige Entscheid zugunsten des Grundrechts auf Meinungsäußerungs- und Versammlungsfreiheit gefallen, schreibt etwa die Grüne Partei. Die IA wertet das Abstimmungsresultat als starkes Zeichen der Demokratie. Nach Ansicht der GFL jedoch dürfe dieses Resultat nicht als Freipass für Demo-Chaoten, Randalierer oder Sachbeschädigungen interpretiert werden. Die über 49% Zustimmung zeigten, dass es in der Bevölkerung ein Bedürfnis gebe, Gewaltexzesse und Sachbeschädigungen an Demos klar zu unterbinden und die Urheberinnen und Urheber zur Rechenschaft zu ziehen. Bund, Kantone und Gemeinden wollen gemeinsam gegen Jugendgewalt vorgehen und Jugendliche im Umgang mit neuen Medien schulen. Das sind die Ziele zweier nationaler Programme, die das Bundesamt für Sozialversicherungen heute vorgestellt hat. Beide Programme beginnen nächstes Jahr und dauern bis ins Jahr 2015. Für die Programme gegen Jugendgewalt bezahlt der Bund Beiträge von knapp 9 Millionen Franken. Das Ziel des gesamtschweizerischen Präventionsprogramms Jugend und Gewalt ist es, die Zahl der Gewalttaten unter Jugendlichen zu verringern. Es setzt bei Familien und Schulen an, umfasst das soziale Umfeld und die Räume, in denen sich ältere Kinder und Jugendliche bewegen. Die verheerende Ölpest im Golf von Mexiko hat den britischen Ölkonzern BP bereits 1,6 Milliarden Dollar gekostet. Es seien mehr als 50.000 Schadenersatzforderungen eingegangen, teilte BP mit. Außerdem schreibt BP, dass es in den kommenden Tagen mehr des ausgelaufenen Rohöls aufgefangen werden soll. Die Ölpest nach dem Untergang einer Bohrinsel hat sich zur größten Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA entwickelt. Die Strände, Flora und Fauna, Tourismus und die Fischerei sind massiv beschädigt. Israel will eine Untersuchungskommission zur Erstürmung eines Hilfskonvoischiffes einsetzen. Das kündigt der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an. Vorsitzender der Kommission solle der ehemalige Richter des Obersten Gerichts in Jerusalem werden. Hier sollen außerdem noch zwei weitere Israelis sowie zwei juristisch geschulte internationale Beobachter angehören. Die Beobachter dürfen zwar an den Anhörungen und Erörterungen der Kommission teilnehmen, haben aber keinen Einfluss auf deren Vorgehensweise und Rückschlüsse. Außerdem können ihnen Informationen vorenthalten werden, wenn die nationale Sicherheit Israels oder die internationalen Beziehungen gefährdet seien. Die Regierung sei bereit, die Vereinbarkeit der Seeblockade des Gazastreifens mit internationalem Recht zu überprüfen. Als dritten Punkt soll die Kommission Handlungen und Identitäten der Organisatoren der Gaza-Hilfsflotte und der teilnehmenden Aktivisten überprüfen. Eine unabhängige internationale Untersuchung lehnt Israel bislang ab. Bei der Erstürmung der Gaza-Hilfsflotte am 30. Mai waren 9 pro-palästinensische Aktivisten getötet worden. In Kirgisistan eskaliert die Gewalt zwischen den rivalisierenden Volksgruppen zunehmend. Die Volksgruppe der Usbeken spricht von Völkermord. Kirgisische Banden setzten Häuser in Brand und nehmen die fliehenden Bewohner unter Beschuss, das sagte eine Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Im betroffenen Gebiet gehört etwa die Hälfte der Bevölkerung der usbekischen Volksgruppe an. Im ganzen Land sind es knapp 15% der Bevölkerung. Bei den Unruhen in Kirgisistan wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher 113 Personen getötet und mehr als 1400 verletzt. Die Usbeken geben die Zahl der Toten mit über 500 an. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon äußerte sich bestürzt über das Ausmaß der Unruhen und schickte einen Sondergesandten in die kirgisische Hauptstadt Bischkek. Das Rote Kreuz bezeichnete die Lage im Süden Kirgisistans als zunehmend kritisch. Es gebe Berichte über massive Brutalität mit der Absicht zu töten. Es ist von 75.000 Flüchtlingen die Rede, welche die Grenze nach Usbekistan überschritten haben. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Heute ist es wechselnd bewölkt und bei bis zu 20 Grad kann es hier und da regnen. Bis am Donnerstag bleibt das Wetter sehr unbeständig. Es wird ein wenig Sonne geben, dafür mehr Regen erwartet und die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 21 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zu unserem ersten Beitrag. Seit dem Erdbeben in Haiti Anfangsjahr wurden rund 1800 Kinder unter zweifelhaften Umständen nach Amerika, Kanada und Frankreich verschoben. Unter dem Deckmantel der Adoption wurden sie aus dem Land gebracht, obwohl laut Terre des Hommes weit über die Hälfte der Kinder noch mindestens einen lebenden Elternteil hat. Inzwischen hat sich die Problematik etwas entschärft, doch um den Kinderhandel nachhaltig zu bekämpfen, braucht Haiti ein neues Adoptionsgesetz, Wilmar Rall berichtet.
Nach dem verheerenden Erdbeben im vergangenen Januar schossen in Haiti sogenannte Waisenhäuser wie Pilze aus dem Boden. Die meisten von ihnen sind nicht registriert, haben keine Bewilligung und werden deshalb auch nicht staatlich kontrolliert. Unzählige Kinder aus solchen Heimen wurden an Adoptiveltern in westlichen Ländern vermittelt, oft ohne genau abzuklären, ob es wirklich Waisenkinder sind, sagt Marlene Hofstetter, Leiterin des Adoptionsdienstes von Terre des Hommes Schweiz.
Man weiß, dass sehr viele Kinder in Haiti, die haben Eltern, die haben Familie. Und auch zum Teil, wenn sie getrennt sind von der Familie, dann sollte man zuerst Nachforschungen machen, um die Familie wiederzufinden und eine Vereinigung Kind-Eltern zu ermöglichen und nicht einfach sie ohne weiteres aus dem Land zu schleusen zum Schnellverfahren.
Die große Anzahl solcher Institutionen in Haiti steht laut Marlene Hofstetter im krassen Widerspruch zur Zahl der wirklich elternlosen Kinder.
Wirklich Waisenkinder hat es in Haiti schon ewig sehr wenig gegeben und auch verlassene Kinder, die niemanden mehr haben, die irgendwo aufgefunden wurden, auf der Straße oder so irgendetwas, das gibt es eigentlich gar nicht in Haiti. Die meisten Kinder schon vor dem Erdbeben, die hatten wirklich Eltern, welche sie in ein Heim gebracht haben und die zum Teil auch überschwatzt wurden, dass sie das Kind für eine Adoption freigeben.
Das Hauptproblem liegt darin, dass in Haiti immer noch ein sehr altes Adoptionsgesetz in Kraft ist. Dieses Gesetz sieht keine Volladoption vor, wie dies bei uns der Fall ist. Laut dem haitianischen Adoptionsgesetz soll die Bindung zwischen dem Kind und den leiblichen Eltern aufrechterhalten werden. Und wenn die Eltern älter sind, können sie verlangen, dass ihre Kinder zurückkommen und für sie sorgen.
Und basiert auf dieser Gesetzgebung sagt man den Eltern immer wieder, dass das Kind dann zurückkommt und so weiter, was natürlich gar nicht stimmt.
Bereits vor 2 Jahren hat Marlene Hofstetter von Terre des Hommes zusammen mit anderen Kinderschutzagenturen eine neue Gesetzgebung ausgearbeitet, die den internationalen Standards Rechnung trägt. Vergangenen Dezember wurde die Vorlage im haitianischen Parlament diskutiert.
Da waren aber sehr viele Einflüsse vorhanden, auch von Seiten der Anwälte, der Verantwortlichen von den Heimen und so weiter, dass das Gesetz nicht so über die Bühne geht, weil sie ihre Priorität und ihren Einfluss verloren hätten und der Staat viel mehr intervenieren müsste, damit die Kinder für eine Adoption freigegeben werden.
Aufgrund der unterschiedlichen Interessen sei eine etwas paradoxe Gesetzgebung entstanden. Terre des Hommes habe zum neuen Entwurf erneut Stellung genommen und der komme nun vor den Senat. Auch im Ausland sei die Einsicht gewachsen, dass solche Adoptionen im Schnellverfahren große Risiken bergen. So würden Kanada und Holland keine Dossiers mehr annehmen und auch Frankreich habe Adoptionen aus Haiti eingeschränkt. Die USA hingegen hielten an der bisherigen Praxis fest. So kommt Marlene Hofstetter denn auch zum Schluss.
Ich meine, ohne eine neue Gesetzgebung wird wirklich sehr viel gehandelt. Also nach dem Erdbeben, das war ein riesiger Supermarkt Haiti, wo sich jeder einfach mit Kindern angedeckt hat. Also jetzt ist die Gefahr nicht mehr so groß. Es können nicht einfach mehr Kinder das Land verlassen, ohne dass irgendwelche Papiere vorhanden sind. Aber natürlich muss jetzt das durch eine neue Gesetzgebung wirklich gefestigt werden, dass wirklich die Kinder adoptiert werden, die auch eine internationale Adoption notwendig brauchen. Und nicht einfach, dass man sich einfach bedient.
Marlene Hofstetter, Leiterin des Adoptionsdienstes von Terre des Hommes Schweiz.
Rabe Info 95,6.
Zwischen Hoffnungsträger und Instrument für Korruption und Machtspiele. Der Fußball in Afrika hat viele Gesichter. Der Schweizer Soziologe Daniel Künzler der Universität Freiburg forscht seit über 15 Jahren in Afrika, auch zum Thema Fußball. Im Buch «Fußball in Afrika – Mehr als Elefanten, Leoparden und Löwen» beschreibt Daniel Künzler unterhaltsam und kompetent Alltägliches und Kurioses, Geschichtliches und Politisches zum afrikanischen Fußball. Daniel Künzler ist unser Kopf der Woche. Daniel Künzler, Ihr Buch «Fußball in Afrika» erschien gerade rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. War das Absicht?
Ja, natürlich war es Absicht, das Buch vor der Weltmeisterschaft fertig zu bekommen. Das ist ein Moment, wo viele Leute nach Afrika schauen, die das vielleicht sonst nicht machen würden. Es ist auch ein Moment, wo viel geschrieben wird in den Zeitungen, aber auch in gewissen Büchern, das sehr viel näher an Klischees ist, wie an irgendwelchen fundierten Betrachtungen zu Afrika. Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass man mit durch fundierten Informationen ein möglichst realistisches Bild auch des Zusammenhangs von Fußball in Afrika vermitteln kann und da halt eben über die Klischees der ballverliebten Kinder, die mit lumpigen Kleidern und einem aus Abfall gefertigten Ball in einem Innenhof Fußball spielen, hinausgehen kann.
Die Themen im Buch, die Sie ansprechen, die sind sehr vielfältig. Vielleicht können Sie kurz ein paar erwähnen und was die Idee dahinter steckt, hinter dem ganzen Buch.
Das Buch soll einen Überblick darüber geben, wie Fußball in Afrika mit der Gesellschaft zusammenhängt. Das beginnt einerseits mal bei der Kolonialzeit, weil Fußball schlussendlich im Schlepptau des Kolonialismus nach Afrika gekommen ist. Es waren anfangs vor allem die Afrikaner, Männer, die im Umfeld der Kolonialherren tätig waren, die Fußball gespielt haben. Das waren Leute, die vielleicht für eine Handelsgesellschaft gearbeitet haben. Und später ist dann der Sport auch hat sich schnell verbreitet und heute hört man eigentlich selten der Vorwurf, dass das eine koloniale Angelegenheit sei. Also Fußball ist wirklich jetzt quer durch Afrika in ganz verschiedenen Bevölkerungsschichten verbreitet. Afrikaner haben Fußball auch schon früh begonnen, für den Widerstand zu nutzen. Das war schon bereits zur Kolonialzeit so, wo der Fußball eigentlich ermöglicht hat, dass eine größere Gruppe von Afrikanern in dem Sinne unbeaufsichtigt sich in Fußballstadien getroffen haben, so auch Widerstand organisieren konnten. Sie konnten reisen, das war nicht einfach so möglich, dass man von A nach B reist. Sie konnten sich so auch verknüpfen und vernetzen, also da war auch Widerstand möglich. Das Gleiche ist in dem Sinne auch nach der Unabhängigkeit feststellbar. Da wird Fußball auf der einen Seite von den Herrschenden zur Herrschaftssicherung eingesetzt. Man versucht, Fußballspiele, Fußballmannschaften zu instrumentalisieren, Siege als der Erfolg der eigenen Politik darzustellen. Man versucht auch, nationale Einheit zu konstruieren über Fußball, dass man sich halt nicht als Angehöriger einer bestimmten Volksgruppe sieht, sondern eben als Nigerianer oder Südafrikaner. Und gleichzeitig ist auch hier die Möglichkeit da, dass man sich gegen das politische Establishment zur Wehr setzt, indem dann halt auch Niederlagen zu Niederlagen des Regimes werden oder zur Niederlage des Präsidenten oder indem man beispielsweise, wie es im Umfeld der Afrikameisterschaft passiert ist in Angola anfangs dieses Jahres, auch eine Rebellenorganisation die Afrikameisterschaft als Plattform genutzt hat, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, indem sie die anreisende Mannschaft von Togo beschossen hat.
Das klingt ja alles sehr negativ, diese Verstrickungen zwischen Politik und dem Fußball in afrikanischen Ländern. Gibt es denn aber auch Chancen, die der Fußball gebracht hat?
Fußball wird an verschiedenen Orten auch eingesetzt für Projekte der Entwicklung von unten. Das passiert häufig so, dass man versucht, Leute, die am Fußball interessiert sind, in Mannschaften zu organisieren. Sie bekommen vielleicht Bälle, Ausrüstung. Und auf der anderen Seite setzen sie sich für ihr Gemeinwesen auch ein. Das passiert teilweise im Frauenfußball. Da gibt es Beispiele aus Madagaskar, wo eigentlich Frauen nicht nur Fußball spielen, sondern auch über ihre Gemeinschaft diskutieren, über Krankheiten, über Geburten, über ganz verschiedene Probleme, die ihnen wichtig sind. Und wo man so eigentlich wirklich auch versucht, die Begeisterung von Fußball zu nutzen für Anliegen der Gemeinschaft.
Wie sieht es denn aus mit den Perspektiven für Fußballer selber? Also es gibt ja auch diese Ausbildungscamps, die von europäischen Clubs in Ländern Afrikas unterhalten und unterstützt werden. Dort sollen Talente gefördert werden. Schlussendlich schaffen es aber nur Einzelne in europäischen Ligen zu spielen, werden da mit solchen Camps, die ja auch oft quasi als Entwicklungshilfe verkauft werden, nicht falsche Hoffnungen geweckt zum Teil?
Ich denke, das ist ein enorm komplexes Bild, das sich uns hier zeigt. Da gibt es ganz viele Aspekte zu berücksichtigen. Auf der einen Seite gibt es Länder, insbesondere im nördlichen Afrika, wo die lokalen Fußballligen schon so stark sind und auch so viel Geld in dem Sinne da involviert sind, dass die Spieler wenig Anreiz haben zu migrieren. In Ägypten zum Beispiel. Daneben gibt es natürlich viele andere Länder, wo die Möglichkeiten, quasi als Fußballer zu leben, sich davon eine Familie zu ernähren, sehr viel beschränkter sind. Und das ist insbesondere in diesem Kontext, wo dann solche Akademien entstehen, wo teilweise auch Spielervermittler verschiedener Herkunft sich rumtümmeln und nach Talenten suchen und dann auch versuchen, die nach Europa zu locken. Auf der einen Seite wird ganz viel Missbrauch getrieben. Das ist ganz offensichtlich und ganz klar. Da werden wirklich Spieler mit falschen Versprechen gelockt. Teilweise müssen sie sogar noch sogenannte Gebühren bezahlen für ihre Testspiele in Europa. Dann gibt es diese Akademien. Einige davon sind relativ gut in dem Sinne, dass sie nicht nur eine qualitativ hochstehende Fußballausbildung anbieten, sondern auch auf allgemeine schulische Bildung setzen. Also wo eigentlich auch klar gesagt wird, wenn jemand da weiterkommen will, dann braucht es auch schulische Kenntnisse. Dann gibt es andere, wo die Ausbildung schon sehr viel schwächer strukturiert ist, wo wenn überhaupt nur Fußball vermittelt wird und wo wirklich dann die Spieler eigentlich hauptsächlich von der Hoffnung leben und weniger von dem, was da wirklich geboten wird. Man muss klar auch sehen, dass viele der Spieler eigentlich wenig andere Perspektiven haben. Was sollten sie sonst machen? Es ist eine Möglichkeit für Migration und Migration übt eine enorme Faszination aus. Im vollen Bewusstsein teilweise, dass das nicht einfach nur das Paradies ist, wo man sich hinbegibt, dass es da Rassismus gibt, dass es da Ausbeutung gibt. Aber häufig ist die schlichte Frage, was sollte man sonst machen? Ich denke, wenn man Migration in dem Sinne verhindern oder missbräuchliche Migration bekämpfen möchte, dann müsste man wirklich schauen, dass die Perspektiven vor Ort für die Menschen besser wären, im Fußball oder auch generell in der Gesellschaft.
Stichwort lokale Fußballligen. Sie haben es vorhin kurz erwähnt. Heute scheint der Stellenwert des heimischen Fußballs in afrikanischen Ländern klein zu sein. Die afrikanischen Fußballfans verfolgen vor allem die europäischen Ligen und die große Mehrheit der Nationalmannschaften der afrikanischen Länder, die spielen in anderen Kontinenten Fußball. War das schon immer so?
Nein, das ist sicher ein neueres Phänomen. Zum Beispiel in den 60er Jahren wurde Fußball von einigen Machthabern eingesetzt, um wirklich auch nationale Größe zu demonstrieren. Also man hat die Liga vor Ort stark gefördert, man hat die Spieler teilweise schlicht an der Ausreise gehindert, man hat es ihnen verboten auszureisen. Man muss da bedenken, dass sich der internationale Kontext insbesondere seit den späten 80er Jahren sehr stark geändert hat, vor allem in Europa. Da gab es früher eigentlich relativ strikte Regeln, wie viele Spieler aus einem anderen Land aufgestellt werden können in einer Liga. Mit dem europäischen Einigungsprozess wurde das aufgehoben und zusehends auch auf Spieler aus anderen Gebieten, aus Afrika, der Karibik- und Pazifikregion übertragen. Gleichzeitig hat sich im Medienbereich viel verändert. Es ist inzwischen relativ einfach, ein Spiel der Europäischen Champions League am Fernseher zu verfolgen in einem afrikanischen Land. Es ist dagegen sehr viel schwieriger, ein lokales Spiel am Fernsehen zu sehen. Da muss man auch im Hinterkopf behalten, dass verschiedene afrikanische Fußballverbände sehr schlecht organisiert sind. Ich war in Benin 2 Jahre und hatte da Mühe herauszufinden, wann das nächste Ligaspiel ist. Die Meisterschaft wurde immer wieder unterbrochen, teilweise aus organisatorischen Gründen, teilweise weil Regenzeit war und die Mannschaften nicht von A nach B reisen konnten oder der Platz nicht bespielbar war. Und das ist für die Spieler in dem Sinne auch nicht attraktiv. Es sind sicher die Finanzen, die Migration interessant machen, aber was Spieler auch immer erzählen, ist, dass die Möglichkeiten, Fußball zu spielen, sehr viel größer sind. Dann kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Viele Mannschaften werden im Umfeld eines Politikers betrieben. Also die werden mit einer bestimmten Region oder mit einer bestimmten Volksgruppe in Verbindung gebracht. Fußball wird da auch sehr schnell politisch. Also die Frage, welchen lokalen Club ich unterstütze, ist nicht ganz eine harmlose Frage. Und was deutlich wurde, als ich in Afrika mit Leuten geredet habe, die eben englischen Fußball oder europäischen Fußball sonst schauen, ist, dass man da unbeschwert über Fußball reden kann und nicht aufpassen muss, ob man da nicht in ein politisches Fettnäpfchen tritt. Es kommt auch dazu, dass Korruption ist ein Problem. Es gibt immer wieder Beispiele, wo man sagen muss, das Spiel wurde nicht auf dem Platz entschieden, schon vorher. Und das führt dann auch dazu, dass die Leute die Hände verwerfen und sagen, wieso soll ich mir das anschauen? Es entsteht dann häufig der Eindruck, dass in Europa alles gut läuft, dass es da keine Korruption gäbe, was natürlich auch nicht stimmt. Und das ist in der Tat ein neueres Phänomen. Ich denke, begonnen hat es Ende 80er Jahre, aber so richtig intensiviert hat es sich eigentlich in den letzten Jahren.
Ein bisschen weg von den Inhalten des Buches. Daniel Künzler, sind Sie Fußballfan? Ist das der Grund, warum Sie sich so für den afrikanischen Fußball interessieren? Oder wie kommen Sie darauf?
Ja, ich bin Fußballfan, aber eigentlich begonnen hat es ganz anders. Also als ich nach Afrika das erste Mal gegangen bin, das ist jetzt 13, 14 Jahre her, habe ich eigentlich nicht Fußball im Hinterkopf gehabt. Aber mir ist dann zunehmend auch bewusst geworden, dass man mit Fußball relativ schnell in Kontakt treten kann zu Leuten. Also es lässt sich schnell über Fußball diskutieren. Afrikaner kennen meinen Hintergrund nicht. Die waren nie in der Schweiz, die waren nie in Zürich. Ich kenne ihr Leben auch nur ansatzweise. Über Fußball kann man sehr schnell mit Leuten auf gleicher Ebene in Kontakt treten. Und was die Leute dann auch häufig machen, ist, dass sie Geschichten erzählen, die halt eben über den Fußball hinausgehen. Das wurde mir zunehmend bewusst und ich habe dann auch wirklich gedacht, dass das eine wichtige Möglichkeit ist, interessante Sachen über die Gesellschaft zu erfahren. Und deshalb ist auch so diese Faszination für den afrikanischen Fußball bei mir entstanden. Ich habe das auch im Rahmen einer Vorlesung genutzt, damals an der Universität in Zürich, wo ich eigentlich Studierenden, die nicht African Studies oder sowas studieren, also die per se nicht viel über Afrika wissen, versucht habe, ein paar Themen, die im Zusammenhang mit Afrika wichtig sind, zu vermitteln und Fußball dazu eben wirklich als Vehikel genutzt habe.
Daniel Künzler, Soziologe der Uni Fribourg, über sein Buch «Fußball in Afrika – Mehr als Elefanten, Leoparden und Löwen».
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hörten das Rabe Info vom 14. Juni. Das nächste Info gibt's morgen wie gewohnt ab 11 Uhr vormittags. Unsere Sendungen sind auch als Podcast zugänglich unter www.rabe.ch. In der Redaktion waren Shane McKay, Wilma Rall und am Mikrofon verabschiedet tut sich Lucia Vasella. Tschüss und bis bald.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.